Angenommen, ihr geht nachher hier raus und trefft unterwegs jemanden und er fragt euch, sag mal, was ist eigentlich Totensonntag? Ich habe das gelesen, heute ist Totensonntag. Was ist das eigentlich? Als frommer Mensch könnt ihr ja sagen, ja, das heißt ja gar nicht Totensonntag, das ist ja Ewigkeitssonntag. Ja, was ist denn Ewigkeitssonntag? Könnte die nächste Frage sein. Was würdet ihr antworten? Warum begehen wir den Ewigkeitssonntag? Was ist der Grund dafür? Weil wir an die Ewigkeit glauben. Es gibt ja auch noch eine andere Ewigkeit, die ohne Gott. Weil wir an die Ewigkeit glauben. Andere Gründe. Warum denken die Menschen um uns herum über Totensonntag oder Ewigkeitssonntag nach?
Um uns herum denken viele daran, weil sie Angst haben. Und uns erinnert uns es daran, so zu leben, dass wir die Ewigkeit bei Gott haben werden.
Uns, dass wir eine Ewigkeit bei Gott haben werden. Das kommt dem sehr nahe oder das trifft eigentlich genau das, wie ich groß geworden bin mit diesem Tag. Aber warum ist das so? Warum müssen wir an die denken, die verstorben sind? Warum müssen wir daran denken, dass wir sterben? Weil wir nicht so leben, wie Gott es sich gedacht hat. Weil wir uns unsere eigene Lebenswirklichkeit geschaffen haben und den, der die wirkliche Lebenswirklichkeit geschaffen hat, abgeschafft haben. Von daher passt der heutige Text sehr gut zum Ewigkeitssonntag. Denn wir finden noch einige Gründe, warum wir uns von ihm getrennt haben. Ich möchte euch mit hineinnehmen. Ihr erinnert euch vielleicht, das letzte Mal, als ich hier war, habe ich euch von Moses erzählt. Diesem Sklaven, der ja gesagt hat, aufgrund dessen, dass der alte Adam gesündigt hat, muss ich so schwer arbeiten. Nun hat er zu Hause von dieser ganzen Thematik erzählt und hat auch seinem Enkel davon erzählt, wie das denn so ist mit dem alten Menschen und dem neuen Menschen. Und dieser Junge wurde beim Klauen erwischt und landete vor dem Richter. Und als er sich vor Gericht zu rechtfertigen hatte, fragte ihn der Richter, ob er das denn nun wirklich gestohlen hat. Und er sagt, nein, ich war das nicht. Der Richter fragt ihn, ja, wer war es denn? Unser kleiner Junge antwortete, mein alter Mensch hat es getan. Bei der Urteilsverkündung sprach der Richter, 15 Tage bekommt der alte Mensch für den Diebstahl und der neue Mensch bekommt auch 15 Tage wegen Komplizenschaft. Ja, mit Schuld und Sünde kann man verschieden umgehen. Und Johannes zeigt uns in seinem Brief das richtige Verhältnis, das wir zur Sünde haben sollten. Ich lese nochmal den Text, um den es heute gehen soll. Das ist 1. Johannes 1, Vers 10 bis Kapitel 2, Vers 2. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ihr Lieben, ich war mir nicht ganz schlüssig, was ich mit diesem Vers 10 machen sollte. Erst wollte ich ihn beim letzten Mal noch mit betrachten, aber das hätte uns bestimmt noch etwas länger Zeit gekostet. Er passt nämlich vom Abschnitt her auch ganz gut zu dem Vers 8, weil er den noch einmal vertieft und in gewisser Hinsicht auch verschärft. Aber ich habe mir gedacht, das heute mit reinzunehmen, weil er für das Verständnis unseres weiteren Abschnittes sehr wichtig ist. Also, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, das war eine der hartnäckigen Überzeugungen, von denen ich beim letzten Mal geredet habe, die diese Erkenntnismenschen, die auf Erkenntnis ihr Weltbild aufgebaut haben, also dieses stetige Wachstum, Gott immer mehr erkennen und immer ihm darüber näher kommen, die haben das so ausgelegt. Das war eine Irrlehre, das muss man ganz klar so sagen. Sie meinten, ihre höhere Erleuchtung macht sie unfähig zu sündigen. Weil ich immer mehr erkenne, bin ich so weit, dass ich nicht mehr sündigen muss. Ja, sie bildeten sich ein, dass sie nicht gesündigt haben. Vorher heißt es ja, dass Gott von aller Ungerechtigkeit reinigt und somit gerecht macht. Und die Antwort dieser Leute könnte vielleicht so klingen: Das ist ja schön, wenn ihr von eurer Sünde gerecht geworden seid. Aber wir haben das gar nicht nötig, wir brauchen das nicht. Wir haben ja nicht gesündigt. Das heißt, wir haben nie eine Sünde begangen, die uns in den Widerspruch zu unserem Gott bringt. Vielleicht vertraten sie eine ähnliche Überzeugung wie der römische Kaiser Marc Aurel. Der lebte kurze Zeit, nachdem dieser Brief geschrieben wurde. Er schrieb in seiner Selbstbetrachtung: Alles, was sich ereignet, geschieht gerecht. Alles, was dir widerfährt, war dir von Anfang an nach dem Lauf der Weltgesetze so bestimmt und zugeordnet. Wenn alles gerecht ist und alles sich nach Bestimmung und Zuordnung ereignet, dann trifft die Menschen keine persönliche Schuld mehr. Es hat also nichts damit zu tun, wie ich lebe. Ihr kennt ja Jens Placke und ich war vor kurzem bei ihm und er sagte: Naja, Lars, mit deinem Herzen ist es so, dass es gewisse Folgen gibt, die aufgrund deines Lebenswandels sichtbar sind. Okay, das ist nicht schön, aber es hängt halt damit zusammen, wie ich gelebt habe. Es ist keine Sache, die durch die Weltgeschichte im Vorfeld in irgendeiner Form festgelegt wurde. Marc Aurel, der war kein Atheist, eher das Gegenteil. Er glaubte an viele Götter. Er verehrte viele Götter, aber er vertrat eben, dass alles, was geschieht, gerecht geschieht. Und so können diese Leute auch gedacht haben. Sie sprachen von Jesus, aber sie waren von der Überzeugung, dass sie sich vor Gott nicht zu verantworten bräuchten. Denn alles, was sich ereignet, ist ja gerecht und von Gott bestimmt. Das Urteil über diese Leute ist deutlich. Es heißt nun nicht nur, dass sie sich selbst täuschen, das war das, was wir beim letzten Mal in Vers 8 und Kapitel 1 gesehen haben, sondern, als ich das mir so hab vor Augen gestellt habe, da habe ich mich richtig erschreckt. Es heißt, wir machen ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wer also behauptet, er hat keine Sünde, wer behauptet, er sündigt nicht, der macht Gott zum Lügner. Da musste ich schlucken. Er erzählt nicht nur selbst Lügen, wenn er das behauptet, sondern er macht Gott zum Lügner. Wer behauptet, er hätte nie gesündigt, der sagt, dass zum Beispiel folgende Aussagen Gottes falsch sind. Denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündigt. Prediger 7, Vers 28. Oder aus Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Wer sich gegen die Aussagen Gottes stellt, macht ihn zum Lügner und sein Wort kann demzufolge nicht in ihm sein. Nochmals macht Johannes in seinem Brief diesen Sachverhalt deutlich. Werden wir dann beim jetzigen Tempo vielleicht übernächstes Jahr dazu kommen. 1. Johannes 5, Vers 10. Wer an den Sohn glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Man kann sich noch so fromm und so religiös ausdrücken, wie man möchte. Wenn wir die Tatsache, dass der Mensch ein Sünder ist und sich vor Gott verantworten muss, wer diese Tatsache ablehnt, der macht Gott zum Lügner. Es gibt viele theologische Systeme, die sehr einleuchtend oder manchmal sogar genial erscheinen. Wenn sie aber vom guten und gerechten Menschen ausgehen, dann sind sie am Ziel vorbeigeschossen und sie machen Gott zum Lügner. Ein zweites, das richtige Verhältnis zur Sünde. Nun macht Johannes deutlich, warum er dies alles schreibt. Er spricht die Leser an, indem er sagt, meine Kinder. Man geht davon aus, dass dieser erste Johannesbrief in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde. Dass Johannes auch schon etwas älter war, wahrscheinlich in Ephesus lebte zu der Zeit. Und dieser Ausdruck, meine Kinder, das zeigt so ein bisschen das Verhältnis, das er zu denjenigen hatte, denen er diesen Brief geschrieben hat, den er ihnen geschickt hat. Er hätte der Vater von vielen von denen, die da in der Gemeinde waren, sein können. Aber er drückt damit auch eine Beziehung aus, dass er als geistlicher Vater um seine Kinder besorgt ist, um seine geistlichen Kinder. Er schreibt dies nun, dass sie nicht sündigen. Sie sollen keine Sünde tun. Und damit meint er die Tat der Sünde. Ich hatte ja beim letzten Mal einmal die Haltung der Sünde und die Tat der Sünde so ein bisschen unterschieden. Ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und diese Ungerechtigkeit, das ist so unser Menschsein, wie wir vom Typus her sind. Wir sind eben nicht der gute Mensch, den uns die Humanisten vormachen. Und hier geht es ganz konkret um die Taten. Sie sollen keine Sünde tun. Es bestand ja die Gefahr, dass die Gemeinde in Anbetracht der Konfrontation mit diesen Irrlehren mit Sünde anfing, leichtfertig umzugehen. Wenn doch alles vorherbestimmt ist, dann ist es ja auch meine Sünde. Und ich kann nicht viel dafür. Mich trifft keine persönliche Schuld. Diese Einstellung ist aber nicht die eines Christen. Johannes macht deutlich, eigentlich sollt ihr gar nicht sündigen. Diese Überzeugung vertrat auch Jesus, indem er zu dem Kranken, den er in Bethesda geheilt hat, sagte, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Das lesen wir in Johannes 5, Vers 14. Auch Paulus musste dieses Thema aufgreifen. Offenbar gab es in Rom diesbezüglich Unklarheiten. Dort musste die Gnade hinhalten, damit wir sündigen können. Er schreibt, wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Die Schrift lehnt jeden leichtfertigen Umgang mit Sünde ab. Ich glaube, wir verfallen tendenzmäßig zu einem Verständnis von Gnade, das dem Wort Gottes nicht gerecht wird. Ich nenne es mal billige Gnade. Ich meine damit, es ist eben nicht die Lehre der Bibel, dass wir eine Sünde tun mit dem Wissen im Hinterkopf, Nachher kann ich Buße tun und mir wird alles vergeben. Das wäre eine billige Gnade. Das wäre eine Gnade, die ich gar nicht richtig erfasst habe. Dass Gott gnädig ist, hat nichts damit zu tun, wie ich mit dem Thema Schuld und Sünde umgehe, sondern wie er damit umgeht. Wir sollen nicht leichtfertig sein und uns darauf verlassen, dass wir einen Gott haben, der uns ja vergeben hat. Ja, das hat er, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich soll nicht meinen Lebensstil so aufbauen, dass ich mich von vornherein darauf verlasse, dass er das tun wird. Oder, wie ich kürzlich hörte, Gott kennt ja meine Schwächen und kann deshalb verstehen, dass ich immer mal wieder sündige. So ist es ja auch mit diesem Jungen, von dem ich am Anfang erzählt habe. Ja, das war ja nicht ich, das war ja mein alter Mensch. Im Grunde tragen da nicht mehr wir die Verantwortung für unsere Sünde, sondern die Schwäche in uns. Ich bin ja schwach. Die Bibel lehnt dieses Denken und Handeln konsequent ab. Der erneuerte Mensch muss nicht sündigen. Er verhält sich eher wie bei einer Achterbahn. Wir schieben den Wagen bis zum höchsten Punkt. Und wenn es dann runter auf Talfahrt geht, dann können wir nicht mehr bremsen oder nur mit großen Nebengeräuschen. Wir reizen unseren Boxring, in dem wir leben, wirklich bis an die Grenzen aus. Wer vor einer Woche, zwei Wochen zufällig den Kampf von Herrn Klitschko gesehen hat und seinem Gegner, der hat festgestellt, dass der sich immer weiter an den Rand des Ringes begeben hat und da nicht mehr wegkam. Je mehr wir versuchen, unsere Grenzen auszuloten, auszureizen, umso mehr spannt sich das Seil hinter uns und wir kommen an der Stelle nicht mehr weg. Ich komme aus einer Familie, die viele Alkoholiker hatte. Meine Eltern waren Alkoholiker und ich musste als Elfjähriger mal meinen Vater nach einem Himmelfahrtstag mit meiner Schwester zusammen ins Haus tragen. Und ich war schockiert, meinen Vater so hilflos zu sehen. Und habe von daher irgendwann für mich den Entschluss gefasst zu sagen, das mit dem Alkohol, das sollte ich besser sein lassen. Das ist keine Sache, die mir gut tut. Ich weiß, dass ich da eine Gefährdung habe, aus meiner Geschichte heraus, aus meiner Familiengeschichte heraus. Und deswegen habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht irgendwann in einer Situation landen, wo ich eben nicht mehr weiß, was ich tue. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, gegen Sünden anzukämpfen. Aber es ist nun mal ein wirklicher Kampf. Paulus schreibt, ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Mit Sünde sollen wir nicht leichtfertig umgehen. Und es ist die Forderung Gottes, dass wir nicht leichtfertig sündigen. Wir sollen der Sünde klaren Widerstand leisten, wie Jakobus sagt. So sei nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Jakobus 4, Vers 7. Johannes hätte hier aufhören können und das Thema wechseln können. Und ich glaube, dann wären wir nicht so wirklich glücklich geworden mit unserem Text. Weil wir gucken unsere Realität und stellen fest, irgendwie sieht es ja doch anders aus. Dann hätten Perfektionisten die Handhabe, deutlich zu machen, dass ein wahrer Christ nie mehr sündigt. Und es gibt ja durchaus auch in bestimmten evangelikalen Kreisen die Auffassung, dass das so ist. Ich denke, das ist falsch und es ist eine Irrlehre. Da wird behauptet, ja, ein Christ kann nicht mehr sündigen. Ansonsten ist er kein wahrer Christ. Das Resultat dieser Überzeugung ist oft eine harte, lieblose Gesetzlichkeit. Und diese Überzeugung ist dem Wort Gottes fremd. Johannes macht deutlich, dass ein Christ sündigen kann, denn er fährt vor, und wenn jemand sündigt, also er sagt, ihr sollt nicht sündigen, aber wenn es passiert, also es ist möglich, dass ein Christ sündigt, etwas macht, was Gott nicht gefällt, was vor Gott nicht richtig ist, wenn dieser Fall also eintritt, dann hat er einen wunderbaren Trost. So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wir haben einen Fürsprecher. Ich glaube, vorhin in der Textlesung war es ein Anwalt. Wir haben einen Anwalt, der vor dem Richter für uns eintritt. Obwohl wir nicht sündigen sollen und von uns erwartet wird, dass wir nicht sündigen, so haben wir, falls wir doch sündigen, einen Fürsprecher. Es gibt einen Ausweg aus unserer Sünde. Dieser Fürsprecher ist Jesus Christus und er ist beim Vater, so lesen wir im Hebräerbrief. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in dem Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Vor Gott ist aber auch der Verkläger, welcher die Christen verklagt. Und so lesen wir in der Offenbarung. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Was muss da los sein? Da steht der Teufel vor Gott und sagt: Hier, guck mal da, der Lars. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Der Nils, schon wieder. Und so könnte ich jeden einzelnen Namen hier im Raum nennen. Und Christus ist da und sagt: Vergiss es. Ich habe die Schuld von Nils, von Lars, von jedem von uns getragen. Du hast hier nichts mehr zu sagen. Du bist rausgeworfen, du bist verworfen. Er kann uns nicht mit Erfolg verklagen, denn Jesus vertritt uns beim Vater. Wir lesen das auch in Römer 8. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt ist und zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Diejenigen unter euch, die in ihrer Bibel Verse markieren, Römer 8, 33 und 34, rot unterstreichen, dickes Ausrufezeichen dran. Dieser gerechte Jesus wird die, welche zu ihm gehören, vertreten. Es ist ja auch so, wenn wir in dieser Welt angeklagt werden, unseren Rechtsanwalt, den müssen wir uns schon selber suchen. Es sei denn, wir kriegen Pflichtverteidiger gestellt, aber das führt jetzt zu weit. Johannes hat zwei extreme Standpunkte einander gegenübergestellt. Zum einen sollen wir nicht mehr sündigen, zum anderen tröstet er, dass wir einen Fürsprecher haben, wenn wir sündigen. Also, es ist nicht hoffnungslos schlimm, wenn ihr einmal sündigt. Nur, wenn man diese zwei extremen Positionen gegeneinander stellt, bekommt man die richtige Haltung gegenüber der Sünde. Weil Jesus für uns eintritt, kann er uns retten in alle Ewigkeit. Hebräer noch einmal. Daher kann er auch für immer retten, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Unsere Rettung ist nicht in unserer Perfektion und völligen Sündlosigkeit begründet, sondern in der Fürsprache Jesus für die, die ihm nachfolgen. Es ist also reine Gnade, dass wir gerettet sind. Ein dritter Punkt. Alle Sünden sind eingeschlossen. Die Fürsprache Jesu ist darum möglich, weil die Versöhnung für unsere Sünden getan wurde, weil er die Versöhnung für unsere Sünden ist. Er hat nämlich unsere Sünden getilgt und ist für sie am Kreuz gestorben. Für unsere Sünden hat er gelitten. Petrus schreibt: Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. 1. Petrus 3, Vers 18. Jesus ist jetzt aber nicht nur für unsere Sünden, also für die der Christen gestorben, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Das heißt, Jesus ist für alle Sünden gestorben. Es braucht kein zusätzliches Opfer oder einen zusätzlichen Fürsprecher. So sagte Johannes der Täufer, als er Jesus sah: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Oder in Jesaja: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das Opfer Jesu reicht aus für alle Sünden der Welt. Jeder, der seine Sünden loswerden will, kann sie bei Jesus loswerden und nur bei ihm. Dieser Text wird gerne verwendet, um dieses Thema Allversöhnung zu rechtfertigen. Aber das stimmt nicht. Jesus ist für alle Sünde gestorben. Trotzdem muss jeder einzeln zu ihm kommen. Bist du deine Sünde schon losgeworden? Jesus ist für meine Schuld, für deine Schuld, für die Schuld von jedem von uns gestorben. Mag sie noch so schlimm sein. Christus hat die Welt versöhnt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Zu dieser Welt gehörst auch du mit deiner ganzen Sünde. Und wenn du wie die Irrlehrer der Meinung bist, dass du keine Sünde getan hast, dann irrst du dich gewaltig. Und du begehst eine der größten Sünden, denn du machst Gott zum Lügner. Der einzige Weg, von unserer Sünde loszukommen, ist der Weg zu Jesu. So ruft er uns zu: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Willst du diese Ruhe für deine Seele? Ruhe für die Seele heißt auch wissen, wohin ich gehe. Denn was unsere Seele unruhig macht, ist, dass wir nicht wissen, wohin wir gehen, wenn wir sterben. Aber Jesus kann Ruhe schenken. Ewigkeitssonntag. Nachdenken darüber, was nach dem Leben hier auf dieser Erde passiert. Nachdenken darüber, was mit denen ist, die gestorben sind. Sich daran zu erinnern. Denn es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Ist das nicht wunderbar, dass wir nicht verdammt werden, sondern gerettet? Kommt zu Jesus, vertraut ihm. Er will Frieden schenken, der über den Tod hinausreicht. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Leichtfertig zu sündigen, indem wir bereits vor der Sünde auf die Gnade Gottes bauen, ist unsinnig. Das richtige Verhältnis zur Sünde ist, dass wir kein Verhältnis zu ihr haben sollten. Wir sollen uns von Sünde so fern wie möglich halten. Und wenn wir sündigen, so schnell wie möglich uns an unseren Fürsprecher wenden. Hast du ein Verhältnis zur Sünde? Dann kann ich dir nur sagen, brich damit. Amen.